FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Heute mit Raphael Zur, Bürgermeister für Xanten und seine Ortschaften.
Du musst halt aufpassen, dass du nicht nur in eine Nische reinwächst, sondern du musst halt diese Individualisierung haben, weil genau das ist das, was den Leuten dann Spaß macht, wenn sie mal durch die Straße schlendern. Hier hat früher mal öfters eine Entscheidung ein bisschen länger gedauert. Ich denke mir halt meistens immer, okay, lass uns die Entscheidung treffen. Danach bewerten wir es, ob es funktioniert hat oder nicht. Rolle rückwärts kann man immer machen. Man muss sich das dann eingestehen, dass es halt nicht funktioniert hat. Aber im Endeffekt ist es halt, die Dinge schneller voranzubringen. Ne? Leider Gottes ist es halt so, man braucht auch manchmal den Mut, den notwendigen Dinge zu probieren, weil das Regulatorische hält einen dann manchmal auch auf, aber man muss dann auch mal den Schritt weitergehen. Und da würde ich mir halt natürlich ein bisschen mehr wünschen, das Geld direkt in den Kommunen zu schließen, dass man halt wirklich sagt, Mensch, ihr habt einen Batzen Geld, wofür ihr Dinge entwickeln könnt. Die müssen da rein investiert werden, ihr müsst es nachweisen nachher. Aber so hätte man wirklich als Kommune mehr Möglichkeit zu sagen, okay, uns ist jetzt die Sportstätte wichtig, uns ist jetzt die Schule wichtig, uns ist jetzt allein der Sportplatz wichtig, ne? Dass man dann gezielt eine Maßnahme dann tatsächlich auch umsetzen kann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FMCG Vibes. Ich freue mich riesig, dass du da bist, lieber Raphael Zur. Du bist ja eigentlich ein alter FMCG-Haudegen, wenn man so möchte, und mittlerweile Bürgermeister. Also sowas hatten wir auch noch nicht. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank, Daniel.
Vom BWL-Studium über die Welt der Konsumgüter bis auf den Chefsessel im Rathaus. Was war der rote Faden, der dich angetrieben hat?
Ich würde sagen, der rote Faden, der mich angetrieben hat, war darin, dass ich immer irgendwo den nächsten Schritt machen wollte. Also ich wollte früh selbstständig sein, im Prinzip deswegen auch erstmal mit einer Ausbildung gestartet bei Henkel und dann ein Abendstudium absolviert, um halt dann die nötigen Qualifikationen zu haben für die nächsten Schritte. Die nächsten Schritte haben sich dann eigentlich sozusagen von selbst ergeben, durch die Steps, die man halt beruflich gemacht hat, durch die verschiedenen Firmen, mit denen man zusammengearbeitet hat. Für mich war immer wichtig, ein tolles Team um mich herum zu haben, wo ich mich dran orientieren kann, wo ich dran wachsen kann. Dann spannende Marken oder spannende Unternehmen, die quasi sich weiterentwickeln wollen, wachsen wollen. Und der letzte Punkt war dann halt einfach, an diesen Aufgaben auch zu wachsen. Deswegen war mir auch, wenn ich den nächsten Schritt genommen habe, immer wichtig, dass ich da was Neues kennenlerne oder halt eine neue Perspektive gewinne. Und so kam es halt von tatsächlich Drogerieartikeln hin zu, also von Drogerie-Beauty-Artikeln hin zu OTC-Produkten, Schokolade bis dann hin ins Rathaus natürlich.
Ja, interessant. Vom Regal ins Rathaus finde ich mega. Ja, du hast über 15 Jahre lang Top-Marken wie Lindt oder Wilkinson, hast gerade gesagt, Henkel in den Handel gebracht. Gab es diesen einen Klickmoment, in dem dir klar wurde, ich will nicht mehr die beste Platzierung für Schokolade verhandeln, sondern die Zukunft meiner Stadt gestalten?
Also politisch interessiert war ich die ganze Zeit. Das ist jetzt nicht nur der eine Punkt, wo ich sage, es war unbedingt die Politik, wo ich immer schon rein wollte, sondern tatsächlich, man beobachtet so ein bisschen was, man sieht, wie sich Städte entwickeln, man sieht, wie sich Kommunen entwickeln. Für mich war es halt immer so ein bisschen, mir hat die Persönlichkeit bei der Politik gefehlt, ne? Also diese Bürgernähe, diese direkte Kommunikation. Und das wollte ich einfach besser machen. Und tatsächlich war es dann so, dass ich vor der Wahl ein Jahr vorher, so im November, gefragt wurde, Mensch, kannst du dir das nicht vorstellen? Und dann ins Grübeln kam, mit meiner Familie gesprochen habe und gesagt habe, Mensch, ja, tatsächlich würde es mich interessieren. Es ist jetzt eine sehr reizvolle Aufgabe, Chef der Verwaltung zu sein, mit knapp 300 Leuten, die tatsächlich einem dann zuarbeiten. Aber ich hatte auch keine Sorge davor, weil man halt wie im wahren Leben auch im Unternehmen sich auf sein Team verlassen muss. Ne? Also man hat da Experten sitzen, mit denen man sich challenged, mit denen man dann diskutiert oder auch Meinungen austauscht. Und entsprechend dem war ich dann halt relativ entspannt gesagt, Mensch, das ist eine neue Herausforderung, eine neue Perspektive, eine neue Aufgabe. Ich gehe sie gerne an und ich versuche halt mein Know-how und meinen Auftritt, den ich jetzt, sag ich mal, in der Wirtschaft gezeigt habe, den ich mit meinem Kunden gezeigt habe, den halt zu adaptieren und dann in die Politik reinzubringen. um halt quasi nicht mehr den Kunden zu bedienen, sondern den Bürger als Kunden zu bedienen. Und ja, ich hoffe, dass es mir bis jetzt in den ersten 6 Monaten sehr gut geklappt, also dass es sehr gut geklappt hat, sagen wir es mal so.
Ja, und der Bürger ist ja auch ein Shopper. Und wir haben ja auch hier den Dr. Johannes Behrensen zu Gast gehabt, vor gar nicht allzu langer Zeit, der CEO der BBE Handelsberatung ist und der auch in der Folge, die sich stationärer Handel, was Kunden heute in die Läden zieht, ganz stark über die Zusammenhänge spricht und welche Rolle auch die Kommunen spielen, wenn es darum geht, dass eine Stadt attraktiv ist, eben auch für das Thema Shopper. Also letzten Endes hängt alles miteinander zusammen und du bringst da ja dann auch, sage ich mal, umso mehr Know-how mit, dass die Bürger halt eben auch diese Shopper-Experience haben.
Absolut, also du hast genau richtig gesagt. Ich habe den Vorteil, wie man es im Hintergrund sieht, wir sind halt eine touristische Stadt. Das heißt, wir haben sehr viele Veranstaltungen, organisieren sehr viel für die Menschen hier vor Ort, aber auch für Externe, die vom Niederrhein kommen, aber auch von weiter weg. Wir haben ein Freizeitzentrum mit Seen, Landschaft, wo wir viele Attraktionen auch anbieten. Aber wir sind kulturell geprägt. Wir haben einen Dom. Den Dom hat ja nicht jede Stadt. Also Kölner Dom kennt man ja sonst auch eher. Unser Xantener Dom ist definitiv auch ein absolutes Highlight. Aber wir haben auch den archäologischen Park und somit haben wir hier viele Anlaufpunkte, die die Menschen ziehen oder die Menschen auch nicht nur an den Niederrhein ziehen, sondern auch speziell zu uns nach Xanten ziehen. Und genau darum geht es ja, ne? Dieses Angebot, was man da macht, den Leuten gut und schmackhaft zu machen, aber dabei auch nicht die Bürger außer Acht zu lassen, sondern halt auch immer zu zeigen, welchen Vorteil hat das denn für uns als Bürger auch, dass wir so eine touristische Stadt sind und wie können wir das Ganze weiterentwickeln? Was ist so der nächste Schritt? Was halt aus der Wirtschaft sehr praktisch ist, ist dann halt auch schneller mal Entscheidungen treffen zu können. Schneller mal zu sagen, in welche Richtung soll sich das Ganze entwickeln. Aber das alles kann man halt nur schaffen, wenn man halt wirklich alle ins Boot holt. Und statt einem Unternehmen, sage ich mal, alle ins Boot zu holen, muss man halt hier nicht nur die Verwaltung mit ins Boot holen, man muss den Rat ins Boot holen und man muss natürlich auch die Bürger mit ins Boot holen, damit das dann auch langfristig funktionieren kann.
Ja, und der Tourismus hat ja auch eine Wahnsinnsstrahlkraft. Ich erinnere mich gerne an die Werbung im Norden, wo man dann halt immer wie das Land, so das Jever.
Ja.
Da ist ja schon sozusagen der Werbespot, die Werbung für die gesamte Region. Und bei euch ist ja auch, sag ich mal, verläuft ja auch der Limes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Limes ist also nicht nur ein alkoholisches Getränk, nicht nur ein Likör, sondern nein, das gibt es bei euch.
Ja, also die Limesstraße, also die Grenze quasi des Römischen Reichs, ist ja dann, sag ich mal, bis zu uns verlaufen. Wir mit unserem archäologischen Park haben da natürlich das extrem besondere Highlight, dass wir nicht nur Kultur berichten, sondern auch erlebbar machen. Also durch Veranstaltungen, die dort stattfinden, Römerspektakel in kleinerem Maße auch, aber auch entsprechend die Nachbauten eines ehemaligen Tempels oder halt auch wirklich, man kann im Sommer erleben, wie früher die Römer gelebt haben. Und das sind halt Highlights, die man sonst nicht so hat. Deswegen, wir verbinden halt verschiedene Aspekte, ne? Also bei uns kann man tatsächlich einen Urlaub machen, wo man in der Jugendherberge hier untergebracht ist und an den Seen im Naturbad oder halt in der Wasserskianlage Sport betreibt oder sich einfach nur entspannt. Auf der anderen Seite durch unsere als Siegfriedstadt haben wir natürlich ein Siegfriedmuseum, Stiftsmuseum haben wir hier oder das Römermuseum im APX, wo man halt auch die Kultur erleben kann. Ne? Also wir haben da ein wirklich sehr breites und vielfältiges Angebot, was man tatsächlich auch vermarkten muss. Ne? Und da ist halt tatsächlich diese Verbindung wieder zu den Marken, die man vorher betreut hat. Wir haben hier eigentlich auch 3, 4 verschiedene Marken, die wir tatsächlich bewerben können und wo wir um die Gunst der Leute dann auch entsprechend werben.
Ja, total spannend. Also letzten Endes, ich kenne mich nicht ganz so gut aus im Tourismusmarketing. Ich weiß, dass es aber auch immer mehr auch dahin geht, dass man den internationalen Gast begrüßt, dass man Kampagnen fährt, die den Binnenmigranten oder den Binnentouristen adressieren. Also auch da gibt es unterschiedliche Zielgruppen. Und total spannend, was man da halt auch noch so rausholen kann und wahrscheinlich auch jenseits der Hauptsaison, sodass dass du da ganz viel Möglichkeit hast, Dinge zu gestalten. Das muss wahrscheinlich dann auch entsprechend viel Spaß machen.
Ja, also tatsächlich, man würde sich wünschen, dass ein paar Dinge ein bisschen einfacher werden. Also Wochenendöffnungen zum Beispiel, Öffnungszeiten an Sonntagen würde uns extrem helfen, weil wir natürlich Tourismus haben, die aus Holland zu uns rüberkommen. Sonntage sind hier extrem voll, vor allen Dingen auch wenn Veranstaltungen sind. Wir können uns aber halt nur an die gesetzlichen Rahmenbedingungen halten. Das heißt, dann, wenn wir halt tatsächlich eine Veranstaltung haben, können wir auch einen verkaufsoffenen Sonntag mit anbieten in der Innenstadt. Würde uns natürlich mehr helfen, wenn das wirklich jedes Wochenende wäre, weil die Leute sind hier, die Leute kommen vor allen Dingen mit dem Fahrrad hier hin. Wir haben das Glück, dass wir ja relativ flaches Land haben. Das heißt, weite Fahrradstrecken sind hier gut möglich, vor allen Dingen auch bis nach Holland durch. Entsprechend dem hat man also gewisse Vorteile. Aber es gibt auch natürlich auch Nachteile, wo wir eingeschränkt sind, wo wir uns halt ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Möglichkeiten wünschen würden, um das noch mehr zu nutzen. Ne? So wie in Anführungsstrichen unsere direkten Nachbarn in Holland, die es natürlich auch machen, ne? Die am Wochenende offen haben, die sonntags dann entsprechend nicht nur zum Verweilen in der Innenstadt einladen, sondern halt dann auch Shoppingmöglichkeiten anbieten. Ja. Und ehrlicherweise, glaube ich, hat sich der Handel ja auch so gewandelt. Wenn ich mir an meine eigene Zeit denke, Online-Apotheken, die sind dann sukzessive gewachsen. Und wann war denn so ein Tag? Es war meistens Sonntagabends, wenn man irgendwie vorm Fernseher saß, dass dann auf einmal das Kaufverhalten deutlich nach oben gegangen ist, weil man dann irgendwelche Online-Shops sich durchgeguckt hat. So ist es natürlich dann auch. Man hat Freizeit, man ist unterwegs, man bummelt durch die Städte, dann würde man sicherlich auch nochmal das ein oder andere, sage ich mal, Geschäft aufsuchen, um dann entsprechend nochmal gemütlich einen Einkauf zu tätigen, was dann halt schwierig ist unter der Woche nach der Arbeitszeit.
Zumal, wenn es, ich kann das nur von mir sagen, aber angenommen, du hast 40 Stunden Job und hast, was weiß ich, abends noch andere Dinge zu tun, bist noch für andere verantwortlich, wann kaufst du ein? Dann kaufst du wahrscheinlich ein, um halt für die nächste Woche vorkochen zu können und so weiter am Samstag, aber das ist ja kein Shoppen in dem Sinne und dann ist der Tag auch schon wieder zur Hälfte rum und dann hängst du noch auf dem Fußballplatz ab, so und ja. dann ist Sonntag und dann hättest du die Möglichkeit, aber die Geschäfte sind zu, so meinst du das?
Genau, richtig. Also das ist halt ja in anderen Ländern ein bisschen entspannter. Ich hoffe, dass wir es in Deutschland auch mal ein bisschen hinkriegen, vor allen Dingen für touristische Städte wie jetzt unsere, sage ich mal, dass wir da mehr Freiheiten und mehr Möglichkeiten eingeräumt bekommen, um das Angebot natürlich auch aufrechtzuerhalten. Es geht nicht darum, jemanden dazu zu zwingen oder zu sagen, Mensch, du musst jetzt öffnen und du musst es jetzt machen, sondern vielmehr darum, die Möglichkeiten einfach greifbar zu machen oder halt auch nutzbar zu machen, um dann halt eventuell Potenziale zu heben, die da noch schlummern. Und wir sagen ja alle, wir wollen ja nicht den digitalen Handel nur, sondern wir wollen ja Geschäfte vor Ort haben, die dann entsprechend besucht werden, wo eine gute Beratung da ist. Und da könnte man durchaus Win-Win-Situationen generieren.
Ich glaube, wir haben da jetzt aktuell eine ganz günstige Zeit für. Man hat in den letzten Jahren, in den Post-Corona-Jahren auch dann durchaus öfter mal die Headline gelesen, dass es eine Renaissance des stationären Handels gibt und dass die die Erfahrung, die Menschen machen, je digitaler die Welt ist, dann auch hoffentlich wieder natürlicher werden. Also man sehnt sich eigentlich so ein bisschen danach zurück. Und ich sag mal so das Idyll der Einkaufsstraße, ich glaube, das könnte auch eine Renaissance erfahren.
Absolut. Also wir hatten jetzt tatsächlich in meiner Amtszeit, die ja relativ kurz ist, zwei Neuansiedlungen in der Innenstadt. Und die haben halt genau gezeigt, dass da der Bedarf ist. Ne? Also einerseits hatten wir ein Geschäft, was vorher im Gewerbegebiet war, was sehr stark über online verkauft hat, was dann es hingekriegt hat, dass zur Eröffnung in der Innenstadt tatsächlich eine lange Schlange sich vor der Tür gebildet hat, weil durch eine gute Social-Media-Kommunikation dann auch entsprechend die Leute angesprochen wurden, die Leute auch von weiter weg gekommen sind, um mal in den Store reinzugehen, um das Geschäft mal so zu erleben. Andererseits hat sich jetzt auch ein Teeladen, Teeläden kennt man ja auch kaum noch, ne? Das gibt es ganz, ganz selten. Der hat sich jetzt tatsächlich die Inhaber gewechselt, ist dann auch mehr in die Innenstadt gezogen jetzt. Ist super individuell eingerichtet mit total tollen Deko-Ecken, Kinderecken und sonstigem. Hat aber auch trotzdem diesen urigen Teegeschäft-Stil mit beibehalten. Und ich finde, sowas Individuelles ist halt etwas, was den Reiz ausmacht. Ne? Also du brauchst nicht irgendwelche Standardläden. Du musst halt aufpassen, dass du nicht nur in eine Nische reinwächst, sondern du musst halt diese Individualisierung haben. Weil genau das ist das, was den Leuten dann Spaß macht, wenn sie mal durch die Straße schlendern. Auch wir haben so ein schönes Café hier, was halt auch sehr gut in der Richtung ausgerichtet ist, wo die Leute gern verweilen. Ne? Weil es gibt eine Kinderecke da, man kann in Ruhe seinen Kaffee trinken, die Kinder spielen im Hintergrund. Und das sind halt so Dinge, die machen so eine Stadt auch lebenswerter. Und da muss man halt gucken, wie kriegt man das hin, dass man halt ein verschiedenes Angebot mal macht und dass man halt immer wieder auch neue Reize in die Innenstadt bringt.
Ja, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die vorhin erwähnte Folge mit dem Dr. Johannes Behrensen da mal reinzuhören. Vielleicht ist da sogar noch was für dich dabei.
Gerne.
Genau. Ansonsten, als Bürgermeister bist du jetzt direkt dran auch an den Sorgen der Menschen. Ist ja auch gerade so eine hypersensible Zeit, in der wir leben, hat man so manchmal das Gefühl. Jetzt sagtest du gerade, lebenswerter machen ist auch eines deiner Ziele. Konkret natürlich Aufenthaltsorte in der Stadt. Du sprachst da gerade von einem Café, wo die Kinder spielen können, wo man einfach gerne hingeht, um zu verweilen. Benutzt du deine Strategieerfahrung, um Xanten ganz konkret für Familien und die nächste Generation lebenswerter zu machen?
Also alleine kann ich das definitiv nicht schaffen, aber tatsächlich, wir haben ja das Glück, dass es gibt verschiedene Förderprogramme. Ich finde Förderung nicht immer gut, weil man dann halt erstmal mit vielen sich um das Geld, bewerben muss und nicht weiß, was dabei rumkommt. Oft dann auch viel Zeit und Geld investiert hat, um da eine Förderung zu kriegen. Aber uns Kommunen geht es halt nun mal schlecht, ne? Das muss man ganz klar sagen. Wir haben immer mehr Aufgaben. Das Finanzielle wird dann entsprechend leider noch meistens nicht mitgegeben vom Land und Bund, sodass wir das halt selber tragen müssen. Uns fehlt dann das Geld natürlich für andere Dinge. Nichtsdestotrotz, also bei uns ist es halt das Ehrenamt, was einerseits sehr viel trägt. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Verein, der heißt Dein Xanten e.V., die sich wirklich darum kümmern, Angebote für Familien und Kinder halt mehr in den Fokus zu rücken, zu zeigen, wo, in welchen Städten es was gibt. Aber andererseits auch zum Beispiel mit einem Picknick in unserem Kurpark das Ganze so ein bisschen mit Leben zu füllen. Das heißt, diese Dinge, die finde ich immer super, die versuche ich dann zu unterstützen, auf meine Art zu kommunizieren, aber auch Tipps zu geben, wo sie vielleicht dann das eine oder andere Fördermittel noch mit abgreifen können. Auf der anderen Seite hilft es mir aus der Wirtschaft natürlich auch schnelle Entscheidungen zu treffen, ne? Also hier hat früher mal öfters eine Entscheidung ein bisschen länger gedauert. Ich denke mir halt meistens immer, okay, lass uns die Entscheidung treffen. Danach bewerten wir es, ob es funktioniert hat oder nicht. Rolle rückwärts kann man immer machen. Man muss sich das dann eingestehen, dass es halt nicht funktioniert hat. Aber im Endeffekt ist es halt, die Dinge schneller voranzubringen, ne? Wir haben einen Skaterpark jetzt wieder eröffnet in unserem UKW, also einen überdachten Park beziehungsweise in der Halle, so dass man halt auch bei Regen dort fahren kann. Da ging es auch um schnelle Entscheidungen einfach mal zu treffen. Wie können wir das halt wieder nutzbar machen? Und genau da sehe ich dann halt den Punkt, ne? Du kannst da natürlich immer was Neues auch dir einfallen lassen, muss ja auch sein, aber zumindest das Alte zu erhalten oder dem Alten wieder neuen Drive zu geben, ne? Das sind halt auch Dinge, die man relativ schnell und einfach machen kann, ne? Und leider Gottes ist es halt so, man braucht auch manchmal den Mut, den notwendigen Dinge zu probieren, weil das Regulatorische hält einen dann manchmal auch auf, aber man muss dann auch mal den Schritt weitergehen, ne? Und dann kann man die Dinge auch voranbringen und ja, man muss es halt ganzheitlich betrachten. Das ist der nächste Punkt, ne? Also du kannst nicht immer nur auf eine Sache dich fixieren, sondern du musst halt versuchen, wirklich alles übereinander zu kriegen.
Ja.
Und da hilft das Strategische in Unternehmen, weil man den Unternehmen ja auch nicht einfach nur eine Sache fokussiert und rausdrückt, sondern tatsächlich irgendwo versucht, die Strategische in einen gewissen Plan reinzubringen und langfristig zu denken. Und das müssen wir hier auch in manchen Bereichen machen, ne? Also man wünscht sich viel, aber nicht alles ist direkt umsetzbar. Deswegen darf man die Sachen nicht verlieren, sondern muss sie dann halt auf die längere Zeit dann halt ein bisschen schieben, ein bisschen einplanen und dann kriegt man es hoffentlich dann auch umgesetzt.
Ja, aber ist ja cool, da bringst du den richtigen Drive mit, gerade weil du ja auch in der FMCG-Welt einfach weißt, wie man Speed und KPIs und Effizienz leben muss, um überhaupt so ein kurzlebiges Produktleben halt hinzukriegen, weil ja, von Schnelligkeit lebt ja nun mal der Handel und das bringst du jetzt in die Verwaltung.
Genau, also zumindest versuche ich das und es hat auch schon zum Teil geklappt, also tatsächlich Prozesse optimiert intern, wir haben unsere Meetingstruktur optimiert, dass wir schneller auch mal Dinge nicht totreden, sondern halt dann tatsächlich nach kurzer Zeit auch mal eine Entscheidung treffen. Auch nicht nur immer darüber reden, warum es nicht geht oder was nicht geht, sondern tatsächlich auch zu suchen, was ist denn der Plan B, wie können wir es umsetzen, was könnte ein Lösungsansatz sein. Das ein oder andere hat schon funktioniert. Das funktioniert nicht immer, aber dann sage ich auch, okay, wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir es gut kommunizieren, dann müssen wir es gut rüberbringen, warum es nicht funktioniert hat.
Ja.
Und das sind so die Dinge, die müssen dann in Einklang gebracht werden. Und das macht wirklich extrem viel Spaß Und das Wichtigste daran ist, immer optimistisch zu bleiben. Ne? Also das kennt man ja auch aus Unternehmen. Man hat ein Jahresziel, man hat ein Ergebnis, was man erreichen muss. Und letztendlich, egal wie schwierig oder wie hoch die Hürde scheint, man versucht ja alles dafür. Man versucht es ja zu erreichen und bestmöglich dann abzuschneiden. Und genauso ist es halt eigentlich auch hier. Hier muss man auch immer, auch trotz der Schwierigkeiten, die da sind, versuchen, das Ganzheitliche zu betrachten, versuchen, optimistisch zu bleiben und sich über jeden Schritt, der dann gelingt, einfach auch zu freuen und diesen Optimismus dann einmal weiterzutragen und auch in den verschiedenen Bereichen mit reinzutragen.
Ja, ich finde ja auch immer, es ist toll, wenn Menschen es hinkriegen, kurze Wege zu gehen und es möglich machen. Ich habe da immer so das Bild des Nachbarschaftsverhältnisses vor mir. Du willst mit dem Nachbarn einen Wein trinken und dich trennt ein Maschendrahtzaun. Du könntest jetzt einmal ganz außen rumlaufen, ne, dabei kannst du noch zweimal überfahren werden, oder du schneidest den Zaun einfach einmal in der Mitte Stück ein und machst dann eine kleine Tür rein und durch die Tür kannst du aufmachen, die kannst du auch wieder zumachen, aber du kannst dich öfter mal sehen, kannst mal einen Wein trinken. So, da könnte man ja aus versicherungstechnischen Gründen schon gar nichts bewerkstelligen heutzutage, wenn man mit dem Mindset rangeht, was es lange in Deutschland gab. Jetzt kommst du und sagst, wir kriegen das hin.
Ja, absolut. Also anders geht es halt nicht, weil ich glaube, dann wird man depressiv werden mit den ganzen Hürden, die man teilweise vor die Haustür gestellt kriegt. Aber wenn man ein paar Steinchen zur Seite geräumt hat, dann hat man schon wieder einen Weg gefunden, den man gehen kann. Und darum geht es ja. Ne? Also man kann immer, sag ich mal, auch träumen. Träumen sollte man, träumen muss man. Aber dann darf man sich auch quasi über die Kleinigkeiten freuen, die man erreicht hat. Und genau diese Mischung macht es dann aus. Und diese Mischung ist halt extrem wichtig, um halt voranzukommen. Und ich glaube, dann ist es auch authentisch, wenn man es nach außen kommuniziert, wenn man es mit den Leuten dann quasi bespricht und denen dann auch aufzeigt, warum was funktioniert, warum was nicht funktioniert. Dann sind sie abgeholt und dann fühlen sie sich auch zufrieden. Ne? Also natürlich gibt es auch mal, sag ich mal, Stänkerei, weil etwas nicht funktioniert. Das gehört dazu, damit muss man klarkommen. Kritik hilft einem ja nur, das besser zu machen. Man kann halt gucken, okay, warum ist die Kritik da? Kann ich sie beheben? Wie kann ich sie beheben? Oder wie muss ich argumentieren, damit derjenige vielleicht einen anderen Blickwinkel darauf kriegt? Und das macht halt dann extrem viel Spaß, weil man das halt dann als persönliche Challenge auch annehmen kann.
Ja, auf jeden Fall. Der Blick zurück, wenn du heute durch den Supermarkt gehst, ertappst du dich noch dabei, wie du Regale analysierst?
Auf jeden Fall. Also egal, für welches Unternehmen ich unterwegs war, ob es jetzt Henkel war oder entsprechend als letztes Lindt. Es geht immer so darum, dass man, wenn man im Regal steht, mal guckt, welche Produkte sind denn noch da? Welche Produkte sind vielleicht neu dazugekommen? Man hat ja immer auch seine Lieblingsprodukte im Portfolio gehabt, die man ja selber auch gern genutzt hat oder halt auch bei Lindt als Beispiel gegessen hat. Und entsprechend dem guckt man natürlich, wie sind die positioniert? Sind sie noch da? Wie haben sie sich entwickelt? Relaunch beim Design ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Gefällt einem dann der neue Relaunch oder nicht? Das sind so alles die Dinge, die beobachtet man. Und wenn man dann durch die Regale dann schlendert, dann guckt man nach links und rechts und guckt, wie die Positionierung ist, ob sich auch die Marke, sag ich mal, stärker etabliert hat, ob sie kleiner geworden ist. Das sind alles Dinge, die gehören dazu, auf jeden Fall.
Also einerseits natürlich auch gerne zurückblickend auf alte Zeiten. Andererseits schaust du heute auch kritischer auf die FMCG-Branche, beispielsweise Müll, Lieferketten, weil ich meine, das kriegst du ja vielleicht als Bürgermeister dann nochmal anders mit, wenn das dann irgendwo am Limes liegt.
Ja, natürlich. Also ich meine, letztendlich, man guckt sich beides an. Ne? Also man guckt sich halt an, wie hat sich das verbessert. Viele Unternehmen investieren ja viel auch in Thema Nachhaltigkeit. Bei manchen Dingen ist es natürlich von Vorteil. Bei manchen Dingen ärgert man sich vielleicht auch mal als Verbraucher. Ich sag mal Capri-Sun. Ne? Also da ist es ja so, dass der Strohhalm natürlich besser ist, dadurch, dass er jetzt aufs Papier ist, aber nicht unbedingt das Durchstechen und das Nutzen dann halt dadurch besser geworden ist, weil er halt einfach sehr dünn und klein ist. Da gibt es immer Optimierungsbedarfe und Optimierungspotenziale. Wir versuchen unsere Stadt natürlich auch sauber zu halten, möglichst halt nicht, dass da irgendwo großartig Becher oder sonstiges durch die Gegend fliegen. Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber da muss man halt auch gucken, welche Maßnahmen kann man ergreifen, um es dann halt zu schützen. Und deswegen, ich gucke da auch gern mal kritisch hin und sehe auch die Veränderungen, aber ich, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass viele Unternehmen sich das auf die Fahne geschrieben haben, die Nachhaltigkeit, ob es jetzt auch Coty war, wo ich mal war, oder GlaxoSmithKline, man hat immer geguckt, was kann man denn als nächste Innovation bringen, wo kann man die Nachhaltigkeit weiter stärken, ob es jetzt das Produkt selbst war oder halt einfach auch noch die Transportwege. Das ist dann immer die Entscheidung gewesen. Und ich glaube, anders geht es halt heute auch nicht mehr. Ne? Wir müssen gucken, dass wir unsere Rohstoffe erhalten haben. Wir müssen gucken, dass wir alte Rohstoffe wiederverwenden. Wir sind hier auch eine Region, die Kies abgebaut hat und jetzt momentan Salz abbaut. Das heißt, auch das ist nicht unbedingt schön für uns als Bürger, aber wird halt auch auf der anderen Seite benötigt. Aber es zeigt halt auch, alle Rohstoffe sind irgendwann mal endlich, ne? Und wenn wir nicht darauf achten, die bewusst einzusetzen, dann haben wir halt ein Problem. Und das Problem trifft dann auch die Städte, ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, klar. Ja, aber schönes Beispiel mit Capri-Sonne, wollte ich nochmal sagen, oder Capri-Sun. Die haben ja tatsächlich einiges geändert. Look and Feel ist ähnlich geblieben, aber die Stoffe haben sich verändert. Aber ja, hin und wieder ist es auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Das Produkt muss natürlich auch noch funktionieren. Der Strohhalm muss natürlich auch noch seinen Dienst tun. Wenn wir jetzt mal hinten raus nochmal in die Zukunft schauen wollen. Hast du einen Wunsch ans Universum? Du hast ja einen starken Rückhalt in der Bevölkerung. Wenn du einmal schnipsen könntest und alle bürokratischen Bremsen wären gelöst, was ist deine kühnste Vision für Xanten, die du am liebsten morgen schon Realität werden lassen würdest?
Also tatsächlich die kommunale Selbstverwaltung würde ich noch ein bisschen stärken, weil das bedeutet halt, wenn wir nicht Aufgaben von oben nach unten delegiert kriegen, tolle Ideen, die auf Bundes- oder Landesebene, ja, sag ich mal, sich gedacht werden und dann unten uns halt in der Kommune treffen. Wenn wir mehr Möglichkeiten hätten, finanzielle Mittel selber einzusetzen, wenn wir mehr Möglichkeiten hätten, sage ich mal, zu investieren, das wäre deutlich besser. Wir haben extreme Probleme mittlerweile, weil wir in die Infrastruktur, in die Schulen investieren müssen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, da würde ich, wenn ich schnipsen könnte, gerne einmal den Goldregen hier rausholen, um halt in moderne Schulen zu investieren, um halt in moderne Sportstätten zu investieren, weil die Leute, die das nutzen, ob es jetzt Schüler sind, ob es Vereine sind, das Ehrenamt, die sind extrem stark, ne? Die tun sehr viel für die Gesellschaft und es würde mich einfach freuen, wenn wir da auch ein bisschen mehr zurückgeben könnten als Kommune, das Ganze noch weiter zu unterstützen und halt tatsächlich sie so auszustatten, dass sie weiterhin an ihren Aufgaben, an ihren Sportarten und Projekten Spaß haben.
Und die Lehrer entlasten, dass sie nicht noch einen Förderantrag für den Stuhl, der fehlt, stellen müssen.
Ja, absolut. Also das ist halt das Thema. Man spricht über Sportmilliarden oder Sonstiges. Wenn man das umrechnet auf die Kommunen, ist es ein ganz, ganz kleiner Batzen. Das heißt, nicht jeder wird profitieren davon. Und das ist halt ein extremer Aufwand. Der kostet dich Vorplanung, der kostet dich teilweise auch, Projektmanagement, weil du da investieren musst in die Planung und Sonstiges. Und du weißt nicht, ob du es bekommst oder nicht am Ende. Und diese Hoffnung, die natürlich dann nicht nur bei dir als Stadt schwillt, sondern auch in den Vereinen, dass die davon profitieren, dass sie da was Neues kriegen, das ist halt auch ein Thema, was natürlich dann zu Enttäuschung führt, wenn man nicht ausgelost wurde. Und da würde ich mir halt natürlich ein bisschen mehr wünschen, das Geld direkt in den Kommunen zu schließen, dass man halt wirklich sagt, Mensch, hier habt ihr einen Batzen Geld, wofür ihr Dinge entwickeln könnt. Die müssen da rein investiert werden, ihr müsst es nachweisen nachher. Aber so hätte man wirklich als Kommune mehr Möglichkeit zu sagen, okay, uns ist jetzt die Sportstätte wichtig, uns ist jetzt die Schule wichtig, uns ist jetzt allein der Sportplatz wichtig, ne? Dass man dann gezielt eine Maßnahme dann tatsächlich auch umsetzen kann und somit halt dann Stückchen für Stück die alte Infrastruktur dann halt modernisiert.
Ja, toll, dass du heute Gast warst bei FMCG Vibes. War eine besondere Folge und zeigt auch nochmal, wie alles zusammenhängt. Toll, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, lieber Daniel, und ich habe mich auch sehr gefreut.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.